ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wenn ich Urlaub hab, dann fahr ich ins Gebirge. Hollalatiri, hollalatiro, mit der Bimmelbahn den Harz hinauf nach Schilke. Hollalatiri, ins Ferienglück hinein.
Der Harz mit dem Brocken, mit dem Wurmberg und mit Schirke wird uns heute beschäftigen, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Und das am 3. Oktober nun wirklich nicht zufällig. Schirke war bis 1989 deutsch-deutscher Grenzort, auf DDR-Seite wohlgemerkt. Ein schöner Ort in schöner Lage, letztlich ja ein Ortsteil von Wernigerode, damals wie heute. In der DDR der Kurort der Werktätigen. Aber wahrlich nicht für alle Werktätigen. Man musste schon sehr überzeugtes SED-Parteimitglied sein, um sich in Schirke erholen zu dürfen. Für uns war jetzt Carsten Fick in Schirke. Hallo Carsten.
Hallo Udo.
Carsten, ich habe eben gesagt, man musste überzeugtes SED-Mitglied sein. Wer durfte denn zu DDR-Zeiten in Schirke Urlaub machen?
Also im Prinzip erstmal jeder oder fast jeder DDR-Bürger oder Bürgerin war nur mit ein bisschen Aufwand verbunden. Man musste nämlich einen Passierschein beantragen, um nach Schirke zu kommen, um da Urlaub zu machen. Und wo musste man den beantragen? Natürlich beim VPKA. VPKA, was ist das? Klar, das Volkspolizeikreisamt am jeweiligen Wohnsitz. Und den bekam man dann eigentlich auch, diesen Passierschein, vorausgesetzt immer, man war nicht in irgendeiner Form, ich sag mal, unangenehm aufgefallen. Und wer in Schirke wohnte, der hatte einen Stempel im Ausweis, der konnte sich also ein bisschen uneingeschränkter bewegen.
Wir haben ja Anfang des Jahres darüber gesprochen, welche Sendung, welche Haiti-Sendung zum 3. Oktober passen könnte, welcher symbolische Ort. Warum hast du dich dann für Schirke entschieden?
Ehrlich gesagt, weil Schirke meiner Meinung nach der optimale Ausgangspunkt für eine Brockenwanderung ist. Man kann von dort aus sofort loslaufen, keine Anfahrt mehr. Und Schirke ist einfach auch schön, es ist gemütlich, die Leute sind nett und es gibt auch einige andere Freizeitaktivitäten, auch wenn man zum Beispiel Kinder hat. Da ist eine große Halle für Konzerte, Schlittschuhlaufen im Winter, es gibt Kulturveranstaltungen und auch Ortsführung, ganz spannend, um Schirke das ein bisschen genauer dann kennenzulernen.
Schön und gemütlich und deutsch-deutsche Historie natürlich. Merkt man das Schirke, diesem Ort, immer noch an? Spürt man das sofort?
Vielleicht nicht sofort, also nicht auf den ersten Blick, aber wenn man etwas genauer hinschaut, da sieht man zum Beispiel 2, 3 große Gebäude, die stehen leer und da fragt man sich, was ist da denn los? Ich habe mir das dann erklären lassen, das waren große FDGB-Hotels, also vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Und dann gab es ja den FDGB-Feriendienst. In diese Hotels wurden also die Urlauber vermittelt, subventionierte Urlaubsreisen. Und heute stehen diese großen Häuser, diese großen Blöcke einfach leer, zum Teil echte Ruinen. Und damit spürt man eben auch deutsch-deutsche Geschichte.
Und dann jetzt mal rein nach Schirke mit Carsten Fick.
Hier oben sollte man erst einmal tief durchatmen. Schirke ist nämlich Luftkurort in rund 600 Metern Höhe. Hier inmitten des Nationalparks Harz, am Fuße des Brocken, kann man die Natur förmlich spüren. Das gemütliche und sehr idyllische Örtchen ist von Sachsen-Anhalt aus heute Ausgangspunkt für spannende Wanderungen, ganz besonders natürlich auf den 1141 Meter hohen, sagenumwobenen Brocken. In diesen Genuss kam aber zu DDR-Zeiten längst nicht jeder.
Es war ja Grenzgebiet. Wir gehörten in die sogenannte 5-Kilometer-Sperrzone. Wer keine goldenen Löffel geklaut hatte oder mal einen Grenzdurchbruch versucht hat, für die war es hoffnungslos, jemals hier oben wieder herzukommen. Aber wer dann einen Urlaubscheck bekommen hat von der Gewerkschaft, die sind dann zu Hause in ihrem Wohnort zur Polizei gegangen und haben dann einen Passierschein bekommen.
Beschreibt Klaus Conradi seine Heimat, in der er seit mehr als 60 Jahren lebt. Der ehemalige Lehrer führt immer wieder Gäste, Touristen durch den Ort und nimmt sie mit auf eine Zeitreise durch die Jahrzehnte vor, während und nach der Wende. Geduldig und spannend erklärt er diesen Ortsteil, der seit 2009 zur nahegelegenen Stadt Wernigerode gehört. Und an die Zeit der Maueröffnung kann sich Conradi natürlich ganz besonders gut erinnern.
Ich war im kleinen Einkaufsmarkt und das war gerade die Zeit, wird vorne der Kontrollpunkt aufgemacht. Und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und da fuhr der erste große Mercedes ganz langsam vorbei und hat sich den Ort angeguckt. Da sagte noch einer, guck mal, da fährt ein Westauto. Aber die Entwicklung ging ja so schnell und so rasant, eigentlich unglaublich.
Seitdem hat sich natürlich einiges auch in Schierke verändert. Straßen und besonders die allermeisten Häuser wurden optisch sehr ansprechend saniert. Es gibt eine große, futuristisch anmutende Multifunktionsarena zum Schlittschuhlaufen im Winter, für Kultur- und Sportveranstaltungen im Sommer. Eine Entwicklung allerdings, die lässt Klaus Conradi dann doch etwas sentimental werden.
Und die Jugendlichen, viele sind weggegangen. Schierke ist ja von, sage ich mal, 1100 Einwohnern geschrumpft auf unter 500. Dann hört man immer wieder, die sind auch weggezogen, die wohnen nicht mehr in Schierke. Die sind weg, ja. Haben ihr Haus verkauft.
Klaus Conradi lebt seit mehr als 6 Jahrzehnten gern in Schierke. Auch wenn es offensichtlich ist, dass der Altersdurchschnitt im Ort steigt. Für uns war das auch zu DDR-Zeiten ganz normal hier, beschreibt der Ortschronist. Wir konnten uns bewegen, wie wir wollten. Allerdings mit gewissen, klaren Einschränkungen.
Wenn man sich dann der Zonengrenze genähert hat, dann gab es Schilder, Ende des Wanderweges. Und dann sollte man nicht weitergehen, denn es waren ja immer irgendwelche Grenztruppen auf Streife unterwegs. Und dann wurde man schon schnell mal weggefischt. Und zum Brockenhoch konnte man natürlich auch nicht. Der war absolutes militärisches Sperrgebiet. Da war nichts.
Viele Wege führen heute auf den Brocken. Den Schwierigkeitsgrad kann man je nach eigener Fitness variieren. Von gemütlicher Fußweg bis Kletterpartie ist alles dabei. Sicherlich auch ein Grund, warum sich jedes Jahr Zehntausende auf den Weg nach oben machen. Sehr junge, aber auch ältere, erfahrene Wanderer, die ihren 80. Geburtstag schon erreicht oder sogar überschritten haben. Robbie Meissner ist Nationalpark-Ranger und führt seit Jahren Gäste von Schierke aus auf den Brocken.
Ja, wir haben also im Prinzip 500 Höhenmeter, die man so bewältigen muss. Wir sind jetzt hier etwa bei 640 Höhenmeter und das auf 6 Kilometer Länge, wenn man jetzt den kurzen Weg übers Eckerloch geht. Ich denke mal, wenn wir uns ganz normal Zeit lassen, so 2 Stunden können wir einrechnen, bis wir oben sind.
Wobei man dann allerdings mitbedenken sollte, dass auch der Weg zurück nicht unbedingt kürzer ist, es sei denn, man hat sich ohnehin für die Brockenbahn entschieden. Auch ein Erlebnis mit 55 Euro, rauf auf den Brocken und auch wieder runter, allerdings nicht besonders günstig. Ton in Ton im grünen Ranger-Outfit, Cap, T-Shirt, Hose, gibt Ranger Robbie Meissner beim Aufstieg spannende Einblicke in die besonderen Natur- und Kulturgeheimnisse des Brockens. Und eines fällt schon nach kurzer Wanderung jedem Gast auf. Tausende, zigtausende tote Fichten, kahle Baumgerippe, die große Teile im Harz derzeit prägen. Viele Gäste und auch Einheimische sind da erschrocken.
Auf jeden Fall, natürlich. Also, und das darf man auch gar nicht außer Acht lassen. Auch gerade unsere Einwohner oder die also hier auch in der Nähe wohnen, die haben natürlich Angst um ihre Heimat. Und man hat also über viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte hat man ja den Harz immer gekannt als dichten Fichtenbestand. Und das darf man auch nicht einfach so wegwischen. Also die Menschen sind natürlich erschrocken.
Wobei auch zu erkennen ist, ein neuer Mischwald ist schon im Entstehen. Es grünt wieder an vielen Stellen, auch wenn es noch viele Jahre dauern wird, bis der Harz wieder so grün ist, wie er mal war. Und dann zeigt Robbie Meissner seinen Wandergästen gern auch ein Relikt aus ganz frühen Zeiten, den Mönchsstein, der schon im 16. Jahrhundert Erwähnung fand.
Ja, hier sind wir an Punkt, wo man sagt, dass also hier die Venediger Mönche, um ja, Bodenschätze zu finden, sich hier in die Steine gewisse Zeichen reingemeißelt haben. Und hier sehen wir also so einen Mönch, der irgendwas hat er da in der Hand. Ne, hier oben noch der Mond oder die Sonne. Geht man einfach nur mal so 50 Meter vom Hauptweg runter und ist dann schon in früheren Jahrhunderten angekommen.
Wandern im Mischwald. Carsten, wer heute in Schierke Urlaub macht, der oder die kommt vor allem zum Wandern, ist das so?
Wandern spielt auf jeden Fall die entscheidende Rolle und da ist natürlich der Brocken besonders wichtig. Die Tagestouristen, die kommen, die wollen meist rauf auf den Brocken, wie auch immer, zu Fuß, mit dem Rad oder mit der Brockenbahn. Ich habe immer wieder gehört, der Brocken hat einfach eine magische Anziehungskraft. Also es sind Menschen, die naturverbunden sind, es kommen aber auch Urlauber, die eine oder sogar zwei Wochen bleiben und die wandern dann ja auch nicht jeden Tag und die sind dann natürlich auch in Schierke unterwegs.
Deutsch-deutsche Historie. Sind denn viele in Schierke unterwegs? Wie ist deine Erfahrung? Viele, die sich mit der Geschichte des Ortes beschäftigen?
Das ist ganz unterschiedlich. Das Tourismusbüro in Schierke bietet ja ganz häufig auch Führungen an. Das sind 3 bis 4 Leute, die das machen, die sich gut auskennen. Auch Klaus Conradi, der diese Führung auch macht, der hat mir erzählt, mal stehen 10 Leute da, die er durch die Stadt führt, mal sind es aber auch nur 2. Also Interesse ist auf jeden Fall da, je nach Jahreszeit, Ferienzeit, aber auch wirklich ein bisschen unterschiedlich.
Wir haben hier eben schon von Heimatforscher Conradi gehört, hast du eben auch erwähnt, deren gleich einen ehemaligen Grenzsoldaten kennen. Ist denn die Bereitschaft bei denen, die in Schierke leben, wohnen, früher gelebt haben, sich zu erinnern, ist diese Bereitschaft noch groß?
Ich finde, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Hab da jetzt keine empirische Umfrage gestartet. Der Klaus Conradi, der Ortschronist oder auch der ehemalige Grenzsoldat, den wir gleich hören, da ist die Bereitschaft auf jeden Fall voll da. Ich habe aber auch andere Erfahrungen gemacht, habe ja mal ein paar Jahre in Schwerin gelebt, gearbeitet. Man trifft auch Leute, die haben dann nicht so große Lust, über alte Zeiten zu reden. Hängt wahrscheinlich auch mit der eigenen Geschichte zusammen, also sowohl als auch, je nachdem, wen man fragt.
Alte Zeiten. Wir treffen jetzt mit Carsten Fick den Grenzsoldaten Dietmar Schultke auf dem Brocken.
Es ist wie so häufig reichlich Betrieb auf dem höchsten Berg Norddeutschlands. 306 Nebeltage gibt es auf dem Brocken jedes Jahr, so die Statistik. Wobei schon bei einer Stunde Nebel, zum Beispiel früh am Morgen, gilt so ein Tag als Nebeltag. Heute ist die Sicht klar. Jung und alt genießen den freien, weiten Blick nach Ost und West. Dietmar Schultke sitzt auf einem Holzbalken und denkt zurück an seine Zeit hier vor mehr als 35 Jahren. Er war als DDR-Grenzsoldat 15 Monate auf dem Brocken stationiert.
Wir sollten hier Flüchtlinge im schlimmsten Fall mit einer Schusswaffe festnehmen. Das war der Job.
Zu zweit waren sie nahezu täglich am Brocken unterwegs, rauf und runter, ob Sommer oder Winter, ob Sturm, Schnee oder Regen. Wobei Dietmar Schultke hatte als Hundeführer sogar noch eine Begleiterin.
Ja, ich war gut dran. Ich sollte meinen Hund einsetzen. Das war auch immer meine Ausrede. Hätte ich die Notsituation gehabt, was mir Gott sei Dank erspart blieb, hätte ich meinen Hund vorgeschickt. Die hieß Nena vom Brockenblick. War eine Schäferhündin, rabenschwarz und verspielt. Das ging in der Regel nicht, dass der beißen wollte.
Dabei hatte sich der heute 57-Jährige seinen Militäreinsatz am Brocken eigentlich ganz anders vorgestellt. Eine Flucht in den Westen, so beschreibt es Dietmar Schultke glaubhaft, war für ihn immer ein Thema. Und dann so dicht an der innerdeutschen Grenze, da müsste doch eigentlich was möglich sein. Aber keine Chance. Das Risiko, so Schultke, war einfach zu groß.
Die Motivation war schon da, aber es war auch niederschmetternd. Man fühlte sich selber als Gefangener. Ich habe ja auch meine eigene Gefangenschaft bewacht. Du hast zum Beispiel da drüben den Wurmberg gehabt. Da sind die an der Wurmbergschanze am Sonntag mit Skilift gefahren und wir haben die an ihrer Freiheit bewundert und hat die Tage gezählt, bis man die Wehrpflicht halt beendet hatte, nicht?
Es ist der 9. November 1989, der mit dem Fall der Mauer bei den allermeisten Menschen im Gedächtnis bleiben wird. Auf dem Brocken allerdings dauerte es etwas länger. Erst am 3. Dezember 1989 erreichten hunderte mutige Menschen aus dem Osten die Brockenkuppe, die letzte Bastion, den die Sicherheitskräfte der DDR der Öffentlichkeit vorenthalten hatten. Das Brockenplateau, zu diesem Zeitpunkt noch eine Festung mit einer kilometerlangen Betonmauer. Ingo Nitschke war an diesem Tag Wetterwart auf dem Brocken. Zusammen mit seiner Frau hatte er nicht unerheblichen Anteil an der dortigen Maueröffnung.
Meine Frau und ich, wir sind dann mit einem Bettlaken, was ich vorbereitet hatte, haben wir uns dann aufs Dach von der Wetterwarte gestellt und haben das Bettlaken entrollt und da stand in großen Lettern drauf, Mauer weg. Und das gab also ein Jubelgeschrei hoch zu uns und hier oben war Freudenfeier. Ja, es wurden diverse Feuersteinflaschen geleert, man ist sich in die Arme gefallen, es hat getanzt, Musik und was alles dazugehört hat. Es war ein richtig schöner Tag.
Und so war an diesem 3. Dezember 1989 auch der Brocken wieder frei. Der Berg war bis zu diesem Zeitpunkt von besonderer strategischer und militärischer Bedeutung für Ost und West. Richtantennen prägten das Bild und alles, was man sonst noch braucht für einen professionellen großen Lauschangriff. Friedhard Knolle kennt sich bestens aus mit diesem Teil der Geschichte, hält Vorträge, war Mitarbeiter im Nationalpark Harz und sammelt noch heute akribisch Informationen zum Thema Spionage.
Der Brocken war der am weitesten nach Westen vorgeschobene Beobachtungsposten. Von hier aus konnten sie als Sowjet oder als DDR bis ungefähr London, mindestens bis zum Kanal, reinhören in die Kanzeln der Yachtbomber. Das heißt, die Kommunikation dieser Leute mithören. Deswegen war dieser Berg unverzichtbar für die Militärs. Deswegen wurde hier auch keine zivile Nutzung zugelassen.
Der 69-jährige Autor, Hobby- und Heimatforscher ist kaum zu stoppen, wenn es um den Brocken geht und um das, was sich hier oben besonders zu DDR-Zeiten abgespielt hat.
Bis zum großen Umbruch saßen hier zwei Geheimdienste, mindestens von denen wir wissen, die sowjetischen Militärgeheimdienste und die Stasi. Wenn wir jetzt hier rüber gucken, dann sehen wir die große Antenne von Torfhaus. Da saßen die westlichen Dienste. Wenn ich weitersehe nach Richtung Goslar, sehe ich einen Turm, den die Franzosen früher hatten, französischen Militärgeheimdienst. Sie waren eigentlich alle hier.
Ob Natur oder Geschichte, zum Glück kann man auch heute noch vieles im Brockenhaus, dem Besucherzentrum des Nationalparks, sehr anschaulich unter einer großen Kuppel auf drei Stockwerken nachvollziehen.
Und diese eine Kuppel ist ja erhalten im Brockenhaus. Und darunter waren die Top-Secret-Anlagen, mit denen man übrigens von hier aus auch in das Handy, also in das Funkgerät des Bundeskanzlers in seinem Dienstwagen hören konnte. Das ist bekannt, dass das ging.
Rund 700.000 Besucher kommen jährlich auf den Brocken. Mit der Brockenbahn, zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad. Einige mit, aber einige auch ohne Elektroantrieb. Der Besuch im Brockenhaus ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und wer danach vor dem Abstieg noch eine Stärkung benötigt, den kann der Brockenwirt versorgen. Aber auch bei ihm kann es durchaus voll werden.
Ja, der Brocken ist immer ein Ausflug wert, bei gutem und bei schlechtem Wetter, sage ich mal. Und es gibt hier viele interessante Dinge. Wir haben hier oben das Brockenhaus, wo die ganze Geschichte, sage ich mal, des Berges dargestellt wird, vom historischen DDR-Zeiten bis zur Natur. Man sagt immer, der Brocken hat ein Klima wie in 2000 in den Alpen. Also wer nicht in den Alpen fahren will, der kann zu uns auf den Brocken kommen.
Carsten, wir müssen es noch einmal erwähnen, vorhin schon angesprochen, wer jetzt eine Reise in den Harz plant, sollte den Brocken wirklich noch besuchen oder sieht der kahle Wald einfach zu furchtbar aus?
Ja, das sieht zum Teil wirklich schlimm aus, aber auch das zu sehen, auch das macht ja was mit einem. Das sind die Folgen des Klimawandels und das so hautnah, so extrem zu sehen, zu spüren, das macht zwar leicht traurig, aber das zeigt eben auch, was passiert, wenn es so weitergeht. Das macht nochmal nachdenklich. Aber die gute Nachricht ist eben auch, das Grün kommt schon wieder, dauert noch ein bisschen, aber dann ist der Harz auch optisch wahrscheinlich wieder ein schöner Genuss.
Du sagst, Folge des Klimawandels, da hat dann auch der Borkenkäfer gewütet, nicht? Oder hing das zusammen?
Das hängt alles miteinander zusammen. Der Borkenkäfer kann sich natürlich leichter durchsetzen aufgrund des Klimawandels.
Schierke, ist nicht alles. Was empfiehlst du ansonsten? Ost- oder Westharz? Das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied.
Also mich interessiert ehrlich gesagt der Ostharz etwas mehr. Das spüre ich noch ein bisschen mehr von dieser deutsch-deutschen Geschichte, besonders wenn es um den Brocken geht. Aber ich war auch schon einige Tage in Braunlage, also in Niedersachsen. Da kann man dann es auch gut aushalten, auch reichlich Freizeitaktivitäten. Ich war im Winter da, das war toll. Am besten, wenn man schon im Harz ist, länger als einen Tag, beide Seiten kennenlernen. Aber das empfindet wahrscheinlich jeder auch ein klein bisschen unterschiedlich.
Wandern, Radfahren, ich persönlich kenne es auch vom Motorradfahren. Wie ist man denn am besten unterwegs im Harz?
Politisch korrekt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist natürlich, dass man zu Fuß unterwegs ist. Sonst ist Wandern ja auch eben kein Wandern. Auch zum Radfahren gibt es schöne Touren. Ich kenne Leute, die ständig dort Touren machen, nicht nur auf befestigten Straßen. Aber es ist natürlich auch erlaubt, verschiedene Ecken mit dem Auto oder mit dem Motorrad anzufahren. Ich weiß, das kann gerade mit dem Motorrad viel Spaß machen, aber ist eben auch nicht für jeden etwas. Also bevorzugtes Fortbewegungsmittel, würde ich sagen, die eigenen Füße.
Und dann sind im Harz auch Schulklassen unterwegs. Und eine begleiten wir jetzt mit Carsten Schick.
Auf dem Weg runter vom Brocken in Richtung Torfhaus wird es plötzlich etwas lauter und lebendiger. Eine Schulklasse aus dem niedersächsischen Helmstedt ist auf dem Weg nach oben. Noch sind die 9- oder 10-jährigen Jungen und Mädchen gut drauf. Ein Klassenausflug sozusagen als kombinierter Sport- und Geschichtsunterricht. Die Lehrerin hat die Kinder offensichtlich gut vorbereitet.
Wir haben trainiert vorher, 12 Kilometer, ob wir das schaffen, 3. Klasse halt. Ja, und das lief gut. Alle haben durchgehalten. Jetzt ist die halbe andere Klasse auch noch mit, die wollten unbedingt. Und jetzt gucken wir mal, wer zuerst oben ankommt.
Und so geht es zum Teil sogar im Laufschritt für die Kinder Richtung Gipfel. Wie sieht es eigentlich mit dem Interesse an der deutsch-deutschen Geschichte aus? Vorhanden?
Ja, da müssten eigentlich mal die Kinder fragen. Ich erzähle ihnen immer viel, aber ich weiß nicht, ob sie das mögen. Mögt ihr das?
Ja!
Da scheint es zumindest an diesem Tag eine gute Note auch für die Lehrerin zu geben. Und dann ist dieser besondere Punkt des Weges erreicht, wo die allermeisten Besucher des Brocken ihre Schritte doch sehr bewusst und konzentriert setzen. Der Grenzpunkt am Goetheweg, ehemals die nahezu unüberwindbare innerdeutsche Grenze. Schwarz-rot-gelb leuchtet der Grenzpfahl und selbst für Nationalparkranger Robbie Meissner ist dies noch immer ein besonderer Moment.
Ja, jetzt machen wir praktisch diesen Schritt, diesen berühmten Schritt von der Seite von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen, was also früher die innerdeutsche Grenze war. Und wir haben jetzt nicht mehr im alten Original, aber eine Grenzsäule wieder hier an der Stelle und natürlich auch eine Infotafel. Und man hört es auch und man sieht es auch, die nachwachsenden Generationen, für die ist das natürlich schon sehr wichtig, also solche Informationen auch zu bekommen.
Bei aller Freude über diesen historischen Grenzübertritt, eines wird auch beim Abstieg vom Brocken mit Blick Richtung Torfhaus, Goslar oder Salzgitter immer wieder fast erschreckend deutlich. Wie schon auf dem Weg nach oben in Sachsen-Anhalt, so sieht man auch hier in Niedersachsen, der Harz hat derzeit ein massives Problem. Tausende tote Fichten, zerfressen vom Borkenkäfer. Ein Thema, mit dem sich auch der Heimatforscher Friedhard Knolle intensiv befasst.
Wir haben schon gigantische Schwierigkeiten. Der Wald wird aber überleben. Es ist nicht aber der Wald, den wir kennen. Wir werden einen grünen Wald sehen. Und wir sehen jetzt auch schon, dass das 10 Jahre dauert. Hier in den höheren Lagen 15 Jahre, dann ist der neue Wald voll wieder da. Wir werden einen vielfältigeren Wald sehen, mit Eberesche, mit Birke, mit Weide. Nicht nur die dunkle Fichte, also er wird sogar bunter.
Zumindest das macht Hoffnung. Und in der Tat, an vielen Stellen im Harz und am Brocken grünte schon wieder. Tausende Bäume wurden bereits neu gepflanzt. Eine Tatsache, die auch diese Wanderin aus Potsdam sehr genau registriert hat. Was gefällt ihr am Harz heute besonders?
Ja, erst war er ja noch schöner, wo die Bäume alle grün waren. Aber jetzt ist er auch schon wieder schön, weil das Unterholz schon wieder grün wird. Ja, ja. Und da sieht er ja schon wieder romantisch irgendwie aus. Und der Brocken, der ist ja auch so, der hat ja auch so seine Hexensagen und alles so. Das ist ja auch so ein bisschen romantisch und sagenhaft. Sagenhafter Brocken kann man ja schon fast sagen.
Von dieser Romantik ist bei ihrem Mann etwas weniger zu spüren. Den Abstieg, die Tagestour, nach gut 7 Stunden fast geschafft, ist bei ihm eher eine Mischung aus Erleichterung und Stolz rauszuhören.
So mit der Anstrengung, mit dem anstrengenden Laufen, da muss man vielleicht auch sehen, wie alt man ist. Ne? Ich bin jetzt 81, darf ich ruhig sagen. Sie ist halt auch Mitte 70 schon, ja. Und das spielt auch eine Rolle. Aber wir wollen ja einfach, dass man sich fesselt. Und wie gesagt, faszinierend immer wieder, man fährt immer wieder her. Ist immer wieder schön.
Und so geht es nicht wenigen, die die Brockentour zu Fuß rauf und runter geschafft haben. Zufriedene, lächelnde Gesichter sind auch nach 6 oder 7 Stunden keine Seltenheit. Und dann hat man ja auch noch diesen ganz besonderen Einblick bekommen in die deutsch-deutsche Geschichte. Ein beeindruckender Anschauungsunterricht, der einiges auslösen kann. Auch oder besonders bei Dietmar Schultke, der am Brocken als DDR-Grenzsoldat mit Hund im Einsatz war.
Dass es dann an jenem 9. November zum Fall der Berliner Mauer kommen würde, hätte sich ja keiner damals träumen lassen. Und so bleibt es ja immer noch wie so ein Wunder, zumal kein Schuss gefallen ist. Wir hatten 450.000 Soldaten der Roten Armee in der DDR und Stasi, NVA, Volkspolizei, so viel unter Waffen wie kein anderes Land. Und es ist kein Schuss gefallen. Das bleibt ein Wunder der Weltgeschichte. Und die Leute dürfen sich zu Recht mit nur guten Gefühlen daran erinnern, dass dieser Albtraum an jedem Tag ein Ende hatte.
Der Albtraum. Carsten, einmal auf die Reise zurückblickend, hat dich die deutsch-deutsche Geschichte in Schierke nochmal so richtig erreicht?
Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, besonders durch die Leute, die ich getroffen habe, die viel erzählt haben, zum einen in Schierke und dann natürlich ganz oben auf dem Brocken, durch das Besucherzentrum auch. Da gibt es Geschichte zum Anfassen, zum Sehen, zum Hören, sehr zu empfehlen. Aber was mich am meisten fasziniert hat, dieser weite Blick von oben aus dem ehemaligen Sperrgebiet mit der Kuppel, dieser Abhörstation weit rein nach Niedersachsen, auf den Wurmberg blickend, wo im Westen Ski gelaufen wurde, nach Goslar, nach Salzgitter, alles so nah und für viele über Jahrzehnte doch unerreichbar. Das ist das, was mich am meisten fasziniert hat.
Deutsch-deutsche Geschichte in Schierke mit Carsten Fick. Das war lehrreich und spannend. Carsten, ich danke dir.
Sehr gern.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Sabine Korbmann, Georg Tschoske, Jakob Böttner und Udo Schmidt.
Ich mache meinen Frieden mit dir, du großer Gott. Ich nehme, was du mir bieten kannst, Leben oder Tod. Ich will mich nicht mehr drängeln, will mich nicht verpissen. Und wer mich angeschissen hat, will ich auch nicht mehr wissen. So fülle meinen Becher, ich trinke ihn bis zur Neige. Gib mir schon mein Kreuz oder eine Geige. Ich mache meinen Frieden mit dir, du kleine Mücke. Du kannst mich ruhig pieken. Ich werde dich nicht zerdrücken, du kannst mich ruhig stechen. Ich werde dich nicht schlagen, du musst mir nur versprechen, es deinen Kumpels nicht zu sagen. Hau schon deinen Sprung rein und lass uns einheben. Ich fülle auf mit Rotwein, so können wir beide leben.
Grüßt euch. Ich bin die Toni.
Ich bin Kadi.
Und ich bin die Kati.
Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen.
Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg.
Den Bergfreunden-Podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.